Der erste Job war für die Zeitschrift Max. Das war dieses übergroße Magazin, wo ne, die ganzen geilen Fotografen drin waren. Die haben mich dann angerufen und gesagt: Hier, wie sieht's aus? Smudo von den Fantastischen Vier porträtieren im Hotel Atlantik. Ja, machst du schöne Fotostrecke, ne? Ich so, cool, mach ich. Aufgelegt, scheiße.
Das kreative Chaos mit Anja Merk.
Servus, schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich spreche mit kreativ arbeitenden Leuten aus den verschiedensten Bereichen. Schaut auch gerne mal vorbei auf www.daskreativechaos.de. Da könnt ihr auch immer gerne Fragen stellen, die wir dann versuchen hier zu klären. Heute ist bei mir der Fotograf Thorsten Rother. Er ist seit 23 Jahren im Business und zählt zu den erfolgreichsten Werbefotografen in Deutschland. Warum er an einem Punkt in seinem Leben sein komplettes Equipment verkauft hat, welche Rolle Social Media für ihn spielt und wieso Talent seiner Meinung nach in kreativen Jobs nicht nur zweitrangig, sondern manchmal sogar komplett egal sein kann, das hört ihr jetzt. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Thorsten.
Ja, hallo. Moin, moin.
Thorsten, Werbefotograf stimmt nicht mehr richtig inzwischen, oder?
Ich würde gerne berichten, dass ich nicht mehr in der Werbung arbeiten würde, aber ich tue es immer noch reichlich.
Okay, also würdest du sagen, es ist deine Haupteinnahmequelle auch nach
ja,
wie vor?
Nach wie vor.
Okay, was würdest du denn lieber sagen, was du bist?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wahrscheinlich Reportagefotograf.
Für was für eine Art von Reportagen dann?
Ach, das kann heute das sein und morgen kann es wiederum das sein. Also ich bin ja ein Mensch, der ist sehr, sehr schnell gelangweilt. Das habe ich sogar auf der Fahrt hierhin, habe ich gedacht, boah, ich muss mal wieder was Neues machen. Weißt du, ich bin gerade fertig mit diesem ganzen Afrika-Ding. Dann war ich jetzt in Griechenland und statt jetzt mal so eine gewisse Zufriedenheit zu haben, denke ich mir dann so, ja, okay, komm, also jetzt muss wieder was Neues kommen.
Und rastlos.
Zwar, ja.
Du hast gerade gesagt, das Afrika-Ding, das weiß ja jetzt gerade gar keiner, was das ist. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
Ja, ich war in Mali unterwegs für einen Auftraggeber. 2 Tage. Und es war so unterirdisch bezahlt, weil es natürlich wieder so ein Reportagethema war, dass ich dann gefragt habe, oh, das kann ich so nicht machen. Und dann meinten die, ja, aber wir müssen es sonst ausschreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Vielleicht hänge ich da mal 4 bis 5 Tage für mich noch dran. Und ja, manche Leute, die sich jetzt geopolitisch irgendwie auskennen, die wissen, Mali ist ein Bürgerkriegsland. Das du kannst dich nicht einfach so bewegen. Ja. Also das heißt, du brauchst viel Sicherheitslogistik und ähnliches. Und das ist ja nicht so mal eben schwupps bei TUI zu buchen. Da habe ich gesagt, lasst mal euer Gehalt stecken, mache ich so. Aber die 5 Tage, die gebt ihr mir.
Und was hast du gemacht mit den 5 Tagen?
Naja, wirklich planen kannst du vorher auch nicht. Ne? Also ich hatte mehrere Wünsche, also Leute zu porträtieren, auch einen Trip mal in die verschiedenen Regionen von Mali zu unternehmen. Und ich wusste aber vorher nicht, klappt das jetzt wirklich? Kann ich mich dort auch mit meiner Art der Fotografie durchsetzen, also wie ich Menschen begegne oder ähnliches? Also ich spreche kein Französisch und die sprechen kein Englisch. Und Verständigung ist sehr, sehr schwierig. Und der kulturelle Hintergrund ist natürlich auch ja, völlig anders.
Und wie war es dann?
Ich würde sagen, ich war sehr charmant mit der Brechstange.
Und das funktioniert?
Komischerweise, ja.
Beschreib mal eine Situation, die sich da so abgespielt hat, als du Fotos gemacht hast.
Also eine Situation, die sich oft wiederholt hat, war, ich gucke so aus dem Jeep und sag, stop, please. Und der Fahrer drückt auf die Bremse, ich springe raus, Sicherheitskräfte hinterher. Irgendjemand auf der Straße, ich winke und dann zeige ich nur meine Kamera und entweder sehe ich in dem Gesicht, ja, ist okay, kannst du machen oder ich will nicht. Und dann breche ich ab, aber die meisten sagen, oh ja, cool. Und dann mache ich mein Porträt. Manche wollen es sehen, manche nicht. Dann steige ich wieder ein und dann fangen wir weiter. Ich denke nicht drüber nach.
Die Ergebnisse sind der Knaller. An der Stelle mal kurz deine neue Website vielleicht angepriesen, weil da ist ja was drauf.
Man kann die Sachen auf meiner Portfolio-Seite schon mal sehen. Und dazu wird es dann irgendwann noch mal ein Feature geben bei mir auf der Feature-Seite.
Die da heißt die Idee der Fotografie, ne?
.de, ja.
Sehr, sehr schöne Seite geworden erstmal.
Danke.
Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wenn du jetzt sagst, im Auto, da sind wir gleich dabei, ne? Du fährst gar nicht Auto.
Ich fahre kein Auto mehr, nee.
Bist öffentlich zu mir gekommen auch. Und da hast du dir gedacht, ich müsste mal wieder was Neues machen. Was war der Punkt? Warum hast du dir das gedacht?
Naja, ich habe jetzt halt sehr viel Farbe fotografiert. Dann habe ich mir halt so ein paar neue Arbeiten angeguckt von einem Fotografen, den ich auf Instagram folge. Wobei ich, wenn ich mir Sachen angucke von anderen Leuten, das immer sehr, sehr stark dosiere. Mhm. Auch mich bringt das immer wieder dann durcheinander. Mhm. Aber da habe ich schon gedacht, ich hätte jetzt schon mal wieder richtig Bock.
Wer ist das? Welcher Fotograf?
Alan Schaller.
Alan Schaller, ja, den hast du mir vor einer Weile mal empfohlen. Seitdem folge ich ihm. Unfassbar. Bei dir hat es jetzt irgendwie was gezündet.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dem hinterhergehe, aber ich habe die Gelüste auf jeden Fall spürt, mal wieder eine längere und größere Schwarz-Weiß-Schrecke machen zu wollen.
Das kreative Chaos im Kopf. Also das heißt ja nicht automatisch, dass jede Idee gut sein muss oder da kommt ja auch viel Unausgegorenes immer zusammen, ne?
Also Chaos im Kopf spiegelt das ganz gut wider, obwohl ich ja oft auch als sehr sortiert so rüberkomme. Aber was da manchmal los ist in der Birne, das ist schon krass.
Aber glaubst du nicht, jeder, der wirklich kreativ ist, hat dieses kreative Chaos im Kopf?
Nee, glaube ich nicht.
Ach doch, das glaube ich schon.
Also ich glaube ja nicht so wirklich fest daran, dass Menschen, die kreativ tätig sind, alle kreativ sind. Also ich finde es heute schon eine wahnsinnige Leistung, wenn du es schaffst, Dinge nicht direkt zu kopieren.
Es gibt so viel, ne? Schau dir Musik an. Du denkst dir immer, oh, das klingt wie ABC. Aber welche Chance hast du, wenn alles schon irgendwo auf dem Markt ist, ne?
Ja, ich glaube ja fest daran, wenn du nicht zu viel guckst. Also es gibt ja Menschen, die von morgens bis abends sich andere Fotografen anschauen. Ich glaube, das macht dich so wirr in der Rübe, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wo dein eigener Weg ist. Oder dass du dich selber auch immer schlechter einschätzen kannst. Wo stehe ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und so weiter.
Was hilft dir dann dabei?
Ein gewisser Autismus ist da schon mit dabei. Das kann unter der Dusche sein, beim Abwaschen oder beim Spazierengehen. Das ist immer völlig unterschiedlich.
Du hast dich ja schon öfter richtig umorientiert in deinem Leben und 2016 einmal mit Schwung, sodass es da auch ein paar Reaktionen drauf gab. Vielleicht erzählst du erstmal die Geschichte für alle, die nicht kennen.
Ja, also ich arbeite ja jetzt seit 23 Jahren als Fotograf und da hat man natürlich auch einen gewissen Weg so hinter sich und auch Dinge, die man so kennenlernt und auch erstmal kennenlernen muss und in denen man sich bewegt und dann bin ich jemand, der das dann irgendwann mal so bewertet für sich. Also fühle ich mich damit wohl, finde ich das gut oder wie auch immer. Die ersten 13 Jahre fand ich das ganz gut. Das war eine gute Zeit. Die danach war nicht unbedingt schlecht, aber die war eher davon getrieben, dass ich etwas erreichen wollte, was mehr mit Geld zu tun hat und mit Anerkennung als mit Kreativität. Und zwar fand ich das sehr sexy, in dieser Werbewelt mich zu bewegen und auch Kampagnen zu schießen und hatte auch ein gewisses Ziel, irgendwo hinzukommen. Und dafür habe ich alles getan, was man halt so tut.
Was tut man denn so?
Na, ich würde sagen, du gehst teilweise auch Verbindungen ein, die nicht angenehm sind.
Mit Kunden oder?
Ja, auch. Also du gehst geschäftliche Verbindungen ein, gehst in ein Netzwerk, was nicht unbedingt angenehm ist. So, und meistens wirst du dadurch auch nicht besonders angenehm. Das bringt der Alltag dann so mit sich.
Und das ist dir irgendwann aufgefallen?
Na, das kam so mit her. Aber ich würde mal sagen, so ich habe damals sehr hohe Summen für einen Fotografen aufrufen können. Und ich habe das immer als Schmerzensgeld so betitelt. Es war wie so eine Hassliebe. Also ich habe gesagt, wow, was die da jetzt von mir haben wollen, finde ich so scheiße. Und dann habe ich auf die Zahl geguckt. Okay, mache ich. Ja. Und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Mhm. So, und dann gab es natürlich irgendwann so auch den Zerfall dieser ganzen Geschichte, dass die Werbefotografie auch, sage ich mal, was die Top 100, wer sie jetzt auch immer sein sollen.
In Deutschland.
In Deutschland, ja. Wir reden über Deutschland, ja. Sage ich mal, auch langsam zersetzt wurden von diesem zerbröselnden klassischen Markt. Es kamen neue Leute dazu durch Instagram, durch Social Media, junge Leute, die aus ganz anderen Richtungen in die Fotografie geströmt sind und den Markt auch aufgemischt haben. Nicht unbedingt zum Besseren. Also für die war das wahrscheinlich erstmal eine tolle Sache, dass sie da überhaupt mitspielen konnten. Was ich aus deren Blickwinkel total verstehen kann. Aus meinem Blickwinkel war das so, was wollen die denn jetzt hier? Was soll denn das? Und die haben ja auch viele Marktanteile abgenommen. Das heißt also, Marktanteile in Form von Zerfall von Honoraren. Das heißt also, irgendwann kamen diese Sachen auf mich zu und die Zahl war nicht mehr so toll. Mhm. Also es war kein Preis mehr, wo ich gesagt habe, ja, das ist mein Schmerzensgeld, dafür halte ich das aus. Sondern es war eher so, ups, was ist das denn? Mhm. Und irgendwann wurde das auch so, sage ich mal, innerhalb unserer Gruppe. Also ich war ja lange bei einem Agenten und davor auch bei einem Agenten. Also ich bin damit sozusagen richtig klassisch in die Werbung reingerutscht und wurde da herangeführt. Wurde das auch sehr ungemütlich. Das hast du also von allen Seiten irgendwo bemerkt. So, und irgendwann kannst du dich mit den Sachen natürlich auseinandersetzen oder du kannst das ignorieren. Ich bin jetzt eher Ersteres, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, okay, ehrlich gesagt, was du hier tust, das ist nicht gut. Also warum tust du das? Und dann hat das sicherlich noch mal so ein halbes Jahr länger in mir gebrodelt, dass ich dann irgendwann, oder ich hatte das Bedürfnis, nach außen damit zu gehen. Aber was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht Social Media affin war. Also ich hatte vielleicht 300 Leute auf meinem Instagram-Account und ich hatte damals auf meiner Facebook-Seite vielleicht 200. Mhm. So, und da habe ich das dann meine Gedanken mal dorthin geschrieben. Ich habe das versucht, sachlich zu machen, nicht polemisch. Irgendwann habe ich auf Senden gedrückt, den Rechner zugeklappt und habe gedacht, das interessiert vielleicht 15 Leute. Bin schlafen gegangen. Am nächsten Tag saß ich mit meinem Sohn, der ist noch sehr klein, damals war er noch kleiner, in der Küche. Telefon klingelte irgendwie um 8. Wir waren am Frühstücken und meinte so, Alter, was ist denn bei dir los? Ich so, wir frühstücken. Und er so, nein, auf Facebook, die Leute flippen ja völlig aus. Und ich so, oh fuck, was ist das denn jetzt? Und so, also ich habe es nicht so ganz verstanden.
Was ist dann passiert? Du hast den Laptop wieder aufgeklappt und hast was vorgefunden?
Naja, weiß ich nicht, irgendwie 400-500 Likes und es wurde, weiß ich nicht, wie oft geteilt und jeder hatte da irgendwie seinen Erguss zugeschrieben und ich dachte, oh, warum jetzt das? Also, ich meine, da ist doch nichts jetzt dabei. Habe ich nicht so ganz verstanden und ich habe dann auch so 3 Tage gebraucht, um mal so die Birne klarzukriegen und zu sehen, okay, du hast da wahrscheinlich einen Nerv getroffen und am Anfang war das auch eher positiv. Und so nach 3 Wochen ist das dann aber auch gekippt. Also irgendwann hat es dann auch so ein bisschen so die ganzen Hater und Neider auf den Plan gerufen. Mhm. Weil natürlich dann plötzlich eine gewisse Publicity auch da war.
Naja, klar.
Ja. Und,
Aufmerksamkeit.
Mir war das so vorher ja nicht so klar.
Mhm. Hast du dann gemerkt?
Das habe ich dann gemerkt. Und das war dann so, okay.
Jetzt bin was ich hattest du in diesem Post wirklich geschrieben?
Oh Gott, ich kann ihn jetzt, also gar nicht, ich kann ihn jetzt nicht auswendig. Nee,
nein, natürlich
also es war
nicht
jetzt
wirklich.
Vielleicht eine DIN A4-Seite lang und ich habe, der fing irgendwie so an, so ich, als ich mal angefangen habe zu fotografieren, war ich irgendwie stolz darauf zu sagen, dass ich ein Fotograf bin. Und endete eigentlich damit, dass ich so irgendwann mal gesagt habe, habe ich gesagt, ich mache was mit Fotos, aber ich habe das gar nicht mehr gesagt, was ich irgendwie bin. Einmal so die ganze Reise in einem kurzen Text.
Ist denn mit der Branche generell abgerechnet?
Ich habe das vielleicht in 1 oder 2 Sätzen gesagt, dass ihr könnt ja alle so weitermachen, aber ich will das nicht, aus den und den Gründen. Also ich habe noch nicht mal gesagt, dass andere Menschen das machen müssen, sondern ich habe einfach nur gesagt, was ich tun werde. Ich verlange das von keinem anderen Menschen.
Und dann hast du was getan?
Ich habe meine ganze Ausrüstung verkauft. Ich habe mein Lager aufgelöst. Ich habe mir die Sachen neu gekauft, mit denen ich arbeiten will, an Arbeitsgeräten. Ich habe 2 Kameras und maximal 3 Brennweiten. Das ist auch heute noch so. Kein künstliches Licht mehr, außer vielleicht ein kleines Tageslicht-LED-Panel. Und ansonsten die Sonne, ne? Oder das Umgebungslicht. Und so will ich meine Jobs machen. Und that's it.
Und das machst du so bis heute?
Das mache ich so bis heute.
Also war ja auch erst vor 3 Jahren, aber
ja, ich wollte gerade sagen, wie so eine Epoche.
Einst.
Ja, ja. Genau. Aber gut, in der heutigen Zeit sind 3 Jahre schon mal ein gewisser Weg. Und Viele haben auch gesagt, ey, wenn du das machst, das wird ein wirtschaftlicher Tod. Selbst wenn du einen guten Namen hast in der Branche, das wird dich davor nicht schützen. Und es gab ein Jahr, wo ich sage, wow, wo dann auch sich alle Kunden umgedreht haben. Das war nicht schön. Jetzt, wo es wieder anders ist, muss ich allerdings sagen, hat es sich echt gelohnt, durchzuhalten, weil ich jetzt genau so arbeite, wie ich das will.
Das heißt, ich würde es gerne mal ein bisschen projizieren auf kreativ arbeitende Leute, andere Fotografen, Filmemacher. Das klingt nicht gerade so, als ob du sagst, komm am Anfang, mach jeden Scheißjob, arbeite mal umsonst, mach mal eine Hochzeit, weiß der Geier was. Nee. Irgendwann kommen die guten Jobs, sondern du machst das andersrum.
Ja, ich würde jedem raten, das nicht zu tun, weil du vergiftest und verpestest dich damit. Also keiner wird ein Sternekoch, indem er tagsüber in der Pommesbude arbeitet und glaubt, dann nach Feierabend nach Hause zu gehen und zu sagen, jetzt mache ich hier mal das 7-Gänge-Menü First Class. Ich glaube nicht, dass das stattfindet. Du solltest versuchen, immer daran zu arbeiten, was dein Ziel ist.
Kann das nicht für viele sehr schwierig sein, weil gerade am Anfang ist es ja auch ein Geldthema, ne? Du musst ja irgendwie deine Miete zahlen. Mhm. Und du kriegst natürlich nicht jetzt die Jobs alle auf dem Silbertablett angereicht und kannst dir dann das rauspicken, was in die richtige Richtung geht für dich. Was empfiehlst du da?
Mach was anderes. Du kannst besser halbtags irgendwo in der Küche stehen oder als Zimmermädchen arbeiten oder Taxi fahren oder Uber fahren oder was du willst. Aber verpeste dir nicht deinen fotografischen Kosmos.
Das finde ich total spannend, weil es gibt also reihenweise Leute, die das ja ganz anders sehen. Aber es stimmt natürlich, ne? Du hast ja dann auch ein Portfolio, was nicht danach aussieht, was du machen möchtest. Wahrscheinlich nicht.
Nee. Ich bin jetzt ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch und habe das auch selbst durchlebt, was ich jetzt an gewissen Stellen auch manchmal predige.
Sprichst aus Erfahrung, das ist doch schön.
Ja, es ist eine Erfahrung.
Ja, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Auch ein Punkt, warum ich dich eingeladen habe, ist, du hast, glaube ich, wirklich schon mit viel Kritik leben müssen, eben besonders damals, als du mal so rausgerückt bist mit deinen Gedanken und dann auch von Kollegen ja ziemlich auf den Sack bekommen hast, auf gut Deutsch. Richtig. Du hast dann ja auch noch offengelegt, was du so verdienst. Das war, glaube ich, auch nichts, wo jetzt unbedingt alle Hurra geschrien haben.
Ja, die fanden das eigentlich alles scheiße, was ich da gemacht habe, um es kurz zu sagen. Ja, also die Kollegen heißt jetzt hier, alle, die so in diesem Zirkus dieser Top 100 oder Top 150 Werbefotografen in Deutschland, ja. Da gab es sehr viele, die am Bashing so beteiligt waren. Und es gab sogar Leute, die gesagt haben, okay, der hat das nur gemacht, um Publicity zu bekommen, weil das bringt ihm Geld. Mhm. Ich habe dann schon mal ein paar Mal nachgefragt, wie habe ich denn dadurch so Geld verdient? Also erzähl mir mal, wie man das monetarisieren kann. Du kriegst keine Antwort darauf. Da geht es wirklich nur ums Bashen. Und musst du mit leben? Also ich erkenne das trotzdem an. Ich meine, wenn du nach außen gehst, musst du einfach damit heutzutage leben.
Und ich glaube, also zumindest machst du auf mich den Eindruck, als ob du inzwischen da sehr abgebrüht bist. Aber ich nehme mal an, das war nicht von Anfang an so, sondern wahrscheinlich am Anfang, wenn man sowas eingeschenkt bekommen hat, da lagst du wahrscheinlich auch mal wach, oder?
Nee, wach liegen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt gemerkt, dass unheimlich viel Zeit damit vergeht, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen. Mhm. Ich rechtfertige mich heute nicht mehr.
Würdest du sagen, also es muss einen einfach nicht jeder mögen?
Unbedingt. Ich glaube, das ist sogar wichtig.
Deine Kunden sollten die dich mögen?
Sie sollten mich schätzen.
Mögen dich deine Kunden?
Ich glaube, sie schätzen mich.
Also mögen sie dich nicht?
Doch, irgendwie schon. Auf unsere Art. Also ich habe... Doch, also sie werden mich mögen, aber ich würde lieber geschätzt werden.
Wie ist denn deine Arbeitsweise? Wie ist das, wenn du einen Auftrag bekommst? Erzähl doch mal von einem, den du hattest.
Ja, nehmen wir mal einen Auftrag für einen Joghurthersteller. Mhm. Da habe ich eine Anfrage bekommen, würdest du das Employer Branding für diesen Hersteller machen, komplett?
Kannst du das übersetzen in Nicht-Werbungsdeutsch?
Ach so, würdest du die Kampagne für die, du bist ja nur noch verdenglischt, wie sagt man das denn im Deutschen? Die Bewerbungskampagne, Kann man das so sagen?
Also die haben praktisch ihre offenen Stellen beworben.
Nee, das sind jetzt keine Stellenanzeigen, die ich bebildert habe. Das wurde zwar auch damit gemacht, aber im Grunde werden ja heute Webseiten gebaut, wie sich jemand als Arbeitgeber zum Beispiel darstellt. Da kannst du dich dann bewerben um verschiedene Jobs und kannst dir angucken, wie ist es denn dort? Mhm. Und verschiedene Berufe werden vorgestellt und so weiter.
Okay.
Also im Allgemeinen läuft das dann immer bei LinkedIn unter HR. So. Und da haben die mich gefragt, ob ich die komplette Kampagne dazu machen kann. Und das hieß Kampagnenmotive, die wirklich groß als Prints geklebt werden. Dann dazu wurde aber auch eine Webseite, ein Portal richtig gebaut, wo sie verschiedene Geschichten haben wollten. Mhm. Du hast dann jemanden begleitet, was weiß ich, das war ein Milchtechnologe. Oder du hast jemanden aus dem Kundenservice begleitet.
Oh, das stelle ich mir jetzt spannend vor, weil das sind jetzt nicht gerade hauptberuflich Fotomodels alle.
Ja, das finde ich ja, klasse. Und da kommt jetzt zum Beispiel meine Arbeitsweise der ganzen Sache entgegen. Mhm. Ne, ich komme jetzt nicht wie der typische Werbefuzzi dann darüber und sage, so, 5 Assistenten, 1 LKW, alles muss raus. Sondern es läuft eigentlich so ab, dass ich halt mit meinem relativ kleinen Team inzwischen dorthin komme. Und natürlich, wenn du das so vereinfachst, dass du sagst, ich arbeite nur noch mit 2 kleinen, die Marke kann man nennen, ne? Leica-Kameras. Mhm. Und maximal 3 Brennweiten kann ich ja auch nennen. 28, 35, 50. Mhm. Mehr habe ich nicht mehr. Dann ist das alles sehr überschaubar. Und denjenigen, welchen, den du fotografierst, der ist dafür auch dankbar.
Weil der nicht 12 Tonnen Equipment im Gesicht hat.
Ja, aber der Kunde ist eher verunsichert.
Ja,
Kunde meine ich damit Kunde der Agentur. Mhm. Und da wird es dann spannend. Ist aber eine Sache, die ich inzwischen echt liebe.
Du weißt wahrscheinlich inzwischen auch, was du antworten kannst auf die Fragen, die dann kommen, oder?
Meistens kommen gar keine Fragen. Das ist eine nonverbale Kommunikation. Ich sehe das einfach im Gesicht.
Die hochgezogenen Augenbrauen.
Ja, meistens ist es so eine typische Gesichtsentgleisung. So, oh Gott.
Was macht der jetzt?
Was wird das?
Und dann machst du einfach und beweist es durch Ergebnisse, oder?
Ja. Mhm. Ich leg einfach los und hol den Kunden dann ab, indem ich ihm zeige, komm mal mit. Zack, 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 ein bisschen was am Rechner und er so.
Erleichterung.
Ja, Erleichterung macht sich breit und toll. So, wenn du diese Hürde aber einmal genommen hast, dann frisst er dir aus der Hand. Mhm. Also es ist, also er ist sogar fast froh, dass du dieses ganze Geraffel nicht durch sein ganzes Unternehmen schleppen musst oder hin oder her oder dass das schon gelöst ist. Weil ich habe ja, deswegen habe ich das auch erwähnt, Joghurthersteller, wir haben es hier mit sehr viel mit Hygiene zu tun.
Klar.
Ist logistisch total aufwendig.
Mhm. Ach, du warst das mit dem Lebensmittelskandal.
Nein. Den habe ich auch schon hinter mir, ja, super.
Ich stelle mir den Thorsten Rother mit der Kamera vor dem Gesicht relativ feldwebelartig vor.
Warum?
Och, so reiner Eindruck.
Du bist
so
der Propaganda aufgesessen, garantiert.
Vielleicht habe ich mal in deinem Podcast reingehört, die Idee der Fotografie.
Ja, ich setze eigentlich mehr auf Verwirrung. Also oft entstehen meine Bilder zum Beispiel auch in Gruppen, wenn mehrere so zu sehen sind. Also meine Assistenten sind angehalten, Leute wirklich ins Gespräch zu ziehen. Ah ja, machst du mal bitte das, weil der Thorsten wird gleich dies tun, dies, das, das. Und dann guckt er so rüber und dann macht er das so und so und der andere zupft gerade an der Jacke. Und dann mache ich gerade meine Kamera hoch, klack, 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 klack. Hab das Bild schon drin und der weiß gar nicht, was passiert ist.
Und du hast eigentlich gar nichts kommunikativ dazu
beigetragen. Nö, ich habe gar nichts. Ich sag gar nichts dann in dem Moment.
Cool. Zum Beispiel.
So, das ist so eine von den Sachen, die da laufen.
Muss man das üben? Wahrscheinlich schon, oder? Sonst ist es ein bisschen Bauerntheater vielleicht.
Du musst da schon trainieren, weil die Assistenten, wenn sie es nicht gewohnt sind, sagen, was soll ich jetzt tun? Spinnt der? Oder, also sie kennen das alle nicht. Mhm. Und ich provoziere das wirklich bis auf die Spitze. A, weil ich darauf Bock habe. Aber auch weiß, was du für Ergebnisse dann mit normalen Menschen erzielen kannst. Mhm. Das ist schon krass. Und wie authentisch Dinge rüberkommen. Und das ist ja den Werbeleuten sehr, sehr wichtig bei solchen Jobs.
Wo wir gerade dabei sind, Authentizität, glaube ich, ist aber wichtiger geworden, oder? Also ich meine, wenn man sich jetzt mal so die Werbungen von vor 10 Jahren anschaut und von jetzt, und nicht nur Werbung, schau dir Social Media an. Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute davon gelangweilt sind. Denkst du nicht, dass sich das abnutzt, diese ganze Perfektion, und dass man deswegen wieder so sagt, jetzt will ich so den Real Deal?
Ich glaube, dass die Leute generell bei dem Überangebot, was herrscht, viel, viel schneller gelangweilt sind. Mhm. Ich glaube, dass sich Dinge ganz schnell abnutzen. Und das meine ich gar nicht im Hinblick auf gut oder schlecht. Oder früher war es besser. Das ist ja auch so ein Scheißsatz. Es
ist halt anders. Ja.
Es ist anders, man muss halt damit umgehen.
Ja, das stimmt.
Also ich sehe das wirklich sehr liberal.
Also was ja auf jeden Fall ein Trend ist, ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Die wird ja immer geringer. Du musst ja immer schneller sein, damit deine Botschaften rüberzukriegen. Auch im Videobereich ist das ja, früher war ja gar kein Problem, Imagefilm, 5 Minuten, überhaupt kein Thema. Und inzwischen, wer schaut sich denn 5 Minuten Imagevideo an, macht kein Mensch. Aber wo geht das noch hin? Also ich meine, als kleines Beispiel, YouTube hat ja jetzt Werbebumper eingeführt in der Länge von 6 Sekunden. Was kommt als nächstes?
Vielleicht 3 Sekunden. Also dieses ganze Social-Media-Thema, ich glaube, das ist rum ums Eck. Du hast das ja schon ganz am Anfang vom Podcast heute kurz gesagt, dass ich eine neue Seite habe, diese Idee der Fotografie.de. Für mich ist das die Weiterführung. Also das heißt, ich werde mich aus Social Media immer weiter zurückziehen und nur noch auf meiner eigenen Plattform meine eigenen Dinge setzen, promoten oder anbieten. Also ich sehe einfach nur für das, was du auf Plattformen leisten musst, wenn ich das auf meine eigene Plattform bekomme, dann kannst du viel früher anfangen, das zu monetarisieren.
Das kannst du aber nur, weil du dein Publikum schon hast.
Ja.
Und das unterscheidet dich einfach von vielen anderen. Wenn ich jetzt neu anfange und mache mir meine Website, das interessiert keinen Menschen, die müssen erstmal auf mich aufmerksam werden. Und für dich zum Beispiel hat Instagram da extrem geholfen. Du hast dir die Leute rangezogen und jetzt kannst du die dir rüberholen, ne, auf deine Plattform. Aber was ich finde, was man da auf jeden Fall von mitnehmen kann, ist, dass man sich breit aufstellt und sich nicht alleine, das machen, glaube ich, viele falsch, dass sie sich auf eine Plattform verlassen, jetzt zum Beispiel Instagram. Hm. Und dann denkt sich das Unternehmen Facebook, cool, wir ändern den Algorithmus und von heute auf morgen bricht dir einfach alles weg. Und dann stehen die aber da und dann ist es schon zäh, die Leute da wieder wegzubekommen. Wenn du aber von Anfang an immer wieder die auf deine anderen Kanäle verweist, dann hast du die halt schon dort, ne?
Ich kann nicht wirklich mitreden. Also ich habe ja nur eine Zeit lang mal gewisse Kanäle bespielt. Und ich kann nur sagen, dass ich gedacht habe, boah, ist das Arbeit. Und will ich das? Und was kriege ich dafür? Und ich jetzt sehr froh bin, dass ich mich auf einen Kanal, auf meinen eigenen konzentrieren kann. Breit aufstellen, würde ich sagen, findet dann eher in der Hinsicht statt. Ich mache Bücher, ich schreibe jetzt zum Beispiel an einem Buch oder ähnliches. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich sage, da will ich lieber die Energie reinstecken. Es ist oft lustbetrieben. Also es ist gar nicht so strategisch, so krass. Sondern ist oft lustbetrieben.
Aber krass Glück gehabt dann, wenn das bei dir funktioniert, weil es gibt auch einfach super viele kreative Menschen, kreative Köpfe, die tolle Ideen haben, tolle Projekte, aber das halt businessseitig nicht umgesetzt kriegen. Ne? Oder denen das einfach grundsätzlich schwerfällt und da schließe ich mich direkt mit ein. Ich finde das schwierig, mich darauf zu fokussieren, zu sagen, ja, und sinnvoll ist es jetzt, dass ich A, B, C tue. Und wenn du das aus einer Intuition rausmachen kannst, ist ja sensationell. Also das.
Ja, aber es war ja auch ein langer Weg.
Ja. Also war das nicht
ich hab, immer ich so? Ja, ich habe ja nicht so angefangen. Mhm. So, also ich habe klassisch eine Ausbildung gemacht in der Werbung. Mhm. Und dann auch selbstständig gewesen. Und dachte so, das wird es jetzt ja wohl nicht gewesen sein. Das wäre schade. Mhm. Und bin dann Mitte, Ende 20 aus der Nummer noch mal raus, weil ich mich irgendwann mal wieder am Fotografischen versucht habe. Mhm. Und das war katastrophal. Und das hat mich dann nicht so losgelassen, dass ich gesagt habe, das kann ja jetzt wohl nicht sein. Ne?
Verstehe ich das richtig? Du bist Fotograf geworden, weil du es nicht konntest?
Ja.
Das ist auch schön.
Ja. Doch, das kann man so stehen lassen.
Es gibt aber Hoffnung. Also für alle, die es einfach wahnsinnig gerne wären, das haben wir noch nicht können. Man kann es lernen.
Ja, ich habe das schon verkündet, dass ich jetzt Fotograf werde und habe auch schon die Unternehmensanteile an meinen Kompagnon verkauft und habe gesagt, ich werde jetzt Profi-Fotograf, wie man das so schön so sagt. Bin dann ins Geschäft gegangen, habe mir eine Kamera gekauft und habe dann angefangen zu fotografieren und die Ergebnisse waren echt bescheiden.
Und was hast du dann gemacht? Das finde ich gerade ein unglaublich spannendes Kapitel.
Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, aber ich habe mich auch mit einer ortsansässigen Fotografin kurzgeschlossen und gesagt, kannst du mir das nicht mal zeigen? Mhm. Dann hat die mir so die Basics gezeigt. Die hat mir so einen Zettel geschrieben. Wann du welche Blende und dies und das und jene. Und den habe ich auch ein halbes Jahr mitgeschleppt. Cool. Ich habe dann immer so, oh ja, jetzt willst du das fotografieren. Habe dann auf den Zettel geguckt und habe dann abgedrückt. Das lief wirklich so. Und irgendwann hatte ich den Zettel vergessen. Und dann dachte ich, oh scheiße, was soll ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ach, da kannst du dich schon noch dran erinnern. Ah, das geht ja jetzt. Ah, du brauchst ja den blöden Zettel gar nicht mehr.
Also das heißt, du hast erstmal trainiert, bis die Bilder besser wurden, bevor du überhaupt versuchst, Jobs zu kriegen?
Ja, also Jobs standen außer Frage, das hätte ich nicht gekonnt.
Ehrlich?
Nein, kein Mensch hat mir einen Job gegeben. Mhm. Und ich hätte das auch nicht liefern können, nicht mal ansatzweise. Mhm. Ich wusste gar nicht, was ich da gemacht habe am Anfang. Ich habe da irgendwo gesagt, oh, guck mal hier, habe ich 10 Filme. Und keine Ahnung, was da rauskommt.
Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, hey, das schaut doch eigentlich nach was aus, jetzt versucht man damit mal Geld zu verdienen?
Das fing so an, als ich dann so meine ersten, also ich habe dann auch angefangen im Labor, also mir ein Labor aufzubauen und wirklich selber zu fotografieren, den Film zu entwickeln und selber Abzüge zu machen. Da wurde das dann langsam besser, weil es ist auch arschteuer. Also es hat richtig wehgetan, wenn du Mist gebaut hast. Und ich habe angefangen zu büffeln, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich mit Technik beschäftigt, was ich ja nicht so gerne mache. Und habe mich da reingekniet und habe mir diese Sachen dann reingezogen, die du wirklich brauchst. Mhm. Alles andere, also du brauchst nicht alles, aber einen gewissen Grundstock, um zu verstehen, was du da tust. Und ab da wurde es besser. Und dann stand aber wirklich so, was ist denn dein Thema? Also worauf fokussiere ich mich jetzt? Womit will ich mich jetzt wirklich beschäftigen? Und ich bin gerne ein Arbeitstier und habe auch wirklich jeden Tag fotografiert. Ich habe jeden Tag was dafür gemacht.
Was war das dann damals?
Porträt. Ja, mhm. Also für mich waren Menschen schon immer so das Ding, was ich da machen will. Und was ich damals auch sehr interessant finde, heute auch noch zum Teil, Mensch in archaischer Landschaft. Da war ich krass von angezogen. Mhm.
Und dann hast du dir einfach Freunde, Bekannte genommen
alles.
Und alles wegfotografiert?
Alles. Mhm. Alles. Ich bin jedem auf den Sack gegangen.
Und wann kam der Punkt, wo es Klick gemacht hat, wo es losging?
Ich habe irgendwann gedacht so, okay, jetzt bist du 2 Jahre dabei.
Aber wovon hast du denn gelebt?
Naja, ich hatte ja eine Firma und die habe ich ja verkauft.
Ah, okay, ja gut.
Da kann man eine Weile von leben.
Quasi Startkapital.
Das kannst du unter die Leute bringen. Also es fing irgendwann an, dass Leute mich dann darauf angesprochen haben, dass sie die Sachen gut finden. Und ich habe gemerkt, ah, okay, es wird besser. Das merkst du auch selber. Mhm. Aber du kriegst dann auch irgendwann die Bestätigung von außen. Und dann merkst du musst den Schalter umlegen. Mhm. Weil dann geht das nämlich los mit, könntest du mal. Und ach, das kannst du doch mal eben kurz. Und ach hier, meine Schwester heiratet übrigens. Und dann habe ich gleich gemerkt, nee, das willst du nicht. Mhm. Und habe dann natürlich auch gewisse Fotografen mir immer wieder angeguckt und dachte, okay, du willst in diese Richtung und das ist schon sehr werblich. Mhm. Dann musst du da auch hin, wo die sind. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst alle Sachen packen und musst sehen, dass du Assistenzstellen bekommst. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und ich bin dann dahin und bin denen auch wieder mit dieser unwiderstehlichen Art so lange auf den Sack gegangen, bis sie gesagt haben, okay, bleib hier, weil du kommst ja morgen eh wieder. Also den Klassiker.
Und wenn du jetzt so dein Erfolgsrezept beschreiben müsstest, zu wie viel Prozent war Talent dabei?
Also ich bin sicherlich nicht ganz talentlos, aber es gibt, glaube ich, noch talentiertere Leute wie mich. So würde ich das beschreiben wollen.
Was war dann noch drin im Mix? Was hat dich
weitergebracht? Beharrlichkeit. Ich bin ein unheimlich beharrlicher Typ. Also wenn mich was fixt, bleib ich dran.
Und ist das auch die Empfehlung, die du grundsätzlich abgeben kannst? Oder sagst du, es gibt auch andere Typen, bei denen
das
anders funktioniert?
Naja, ich glaube, dass du es gibt 3 Dinge, die du haben solltest. Also dann wäre es ideal. Talent, Beharrlichkeit und Durchsetzungskraft. Hast du 2 Sachen davon, kannst du immer noch ankommen. Also das heißt, du kannst auch völlig talentlos sein und beharrlich und durchsetzungsstark, dann kommst du auch an. Davon gibt es Leute. Mhm. Ja. Also wenn du dich nur auf dein Talent verlässt, dann war es das. Ich würde sagen, ich habe alle 3 Sachen, aber unterschiedlich gewichtet.
Mhm. Was war an Stelle Nummer 1? Die Beharrlichkeit?
Die Beharrlichkeit. Ja. Dann die Durchsetzungskraft und dann erst das Talent.
Ich glaube, dass es vielen Hoffnung gibt, die da stehen und sagen, irgendwie jetzt ist mein 70. Foto nicht so geworden, wie ich es haben wollte, aber ich will doch unbedingt, das macht mir doch Spaß und ich möchte damit mein Geld verdienen und so. Da gibt es, glaube ich, schon genügend Leute, die einem da vermitteln wollen, oh, du musst da dieses Auge dafür haben und das allein ist entscheidend und so. Würdest du echt sagen, komplett talentbefreit? Kann funktionieren?
Ja, gibt es. Ich kenne ein paar.
Wir spielen jetzt mal ein Spiel. Wir spielen die dritte Person. Und die dritte Person darfst du dir aussuchen. Also eine Person, die dich kennt, die dich mag, die vielleicht auch dein größter Kritiker ist trotzdem. Oder einfach gnadenlos ehrlich mal ist.
Das ist mein bester Freund Ralf.
Und du beantwortest mir jetzt die Fragen, wie Ralf sie beantworten würde. Jetzt hängst du drin. Also, was würde Ralf sagen? Thorsten könnte wirklich öfter mal
anrufen.
Bei ihm? Oder?
Ja, bei ihm.
Mach das. Wenn Thorsten kein Fotograf wäre, dann wäre er
Bauer. Landwirtschaft finde ich spannend.
Mhm. Was Thorsten überhaupt nicht kann, ist
diplomatisch sein.
Hat Ralf das schon zu spüren bekommen?
Er war dabei.
Es klingt, als ob du von einer konkreten Situation sprichst.
Ich würde sagen, da gab es viele. Also wir kennen uns halt sehr, sehr lange, eigentlich schon so aus Teenagerzeiten. Und mit ihm hatte ich nie ein Problem und er mit mir auch nicht. Aber er hat oft mitbekommen, wie ich mit anderen Menschen ein Problem hatte. Und wie ich dann halt damit umgehe.
In 20 Jahren ist Thorsten
ziemlich alt.
Nein, was Ralf sagen würde. Nicht, was du sagst.
Das würde er sagen. Ich bin der Ältere von uns beiden, deswegen findet er das gut.
Ah ja, und wie sieht der ziemlich alte Thorsten denn dann aus?
Wahrscheinlich ein bisschen vertrockneter, aber das war es dann auch. Und ein bisschen grauer Pflaum.
Und immer noch Fotograf.
Sicher.
Am tollsten an Thorsten finde ich das.
Er so extrem beharrlich sein kann. Weil er kann es nicht.
Bist du das manchmal für ihn mit?
Sicher. Er ist ja auch für mich mit vernünftig und solche Sachen.
Cool, was eine Freundschaft ausmacht eigentlich, ja. Dass man nicht gleich ist.
Richtig. Wir sind sehr, sehr verschieden und das ist auch gut so.
Wenn du einen Job bekommst, und am Anfang wirst du wahrscheinlich nicht gleich für jeden Feuer und Flamme sein, oder? Sondern dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen reinfuchsen müssen.
Ich weiß, das ist relativ flott.
Ja?
Ja. Ich merke es schon am Anfang, wenn jemand nichts ausgeben will.
Mhm.
Ich lese das schon aus der Mail raus.
Okay, das ist der erste Filter. Dann hast du also das Gefühl, okay, die wollen auch ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Das kann was Realistisches werden.
Ja.
Gibt es da noch andere Filter oder sagst du, nee, dann mache ich das auch?
Ich muss sagen, die letzten 3 Jahre sind mir eigentlich nur schöne Sachen angeboten worden. Also ich brauchte gar nicht mehr so picky sein oder sowas.
Cool.
In der Hinsicht. Und das finde ich ganz cool und ich hoffe, das geht auch so weiter. Wir werden sehen. Also das Ende ist noch offen. Ich hatte dir auch schon mal in einem Telefonat gesagt, du kannst so lange dabei sein, wie du willst. Letztendlich gehst du jedes Jahr wieder an den Start, so wie jeder andere auch. Also das heißt, ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus, dann kriege ich dafür eine Watschen im übernächsten Jahr. Das kommt dann zeitversetzt. Und dann ruft einfach keine Sau an und du hast keine Aufträge. Das ist natürlich auch oft etwas, was Leute da draußen gar nicht erzählen. Nicht? Die sonnen sich dann immer in dem, ich bin ja schon so lange dabei und ich bin der große Zampano und dies und das. Ne? Aber letztendlich ist es für alle so. Du gehst immer wieder an den Start und dadurch, dass die Zeiten so sind, wie sie sind, also dass du in einer Taktung auch liefern musst, macht das auch die Situation für gestandene Leute in diesem Beruf immer wieder schwierig.
Wann hast du zum letzten Mal einen Job gehabt, also den du angenommen hast, wo du dir dann gedacht hast, scheiße, das kriege ich nicht hin?
Der erste.
Der erste Job?
Mhm.
Was war das?
Der erste Job war für die Zeitschrift Max. Ich weiß gar nicht, kennst du die noch?
Mhm.
Also dieses übergroße.
Mit 2X so, ne?
Ja, genau. Ja. Aber das war dieses übergroße Magazin, wo ne, die ganzen geilen Fotografen drin waren. Die haben mich dann angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht's aus? Smudo von den Fantastischen Vier porträtieren im Hotel Atlantik.
Mhm.
Der kommt mit seiner Autorage. Du kannst da noch einen Assistenten mitnehmen und wir kommen auch. Und ja, machst du schön eine Fotostrecke, ne?
Mhm.
Ich so, cool, mache ich. Aufgelegt. Scheiße. Boah, da fingen die Hände schon gleich an zu schwitzen. Und ich habe gezittert, als ich die Kamera in der Hand hatte. Der hat das dann gesehen.
Smudo?
Ja.
Mhm.
Er hat das dann wirklich gesehen, hat meine Hände genommen, hat mich angeguckt und ich habe ihn angeguckt. Hilf mir. So, also, war wahrscheinlich in meinem Gesicht. Und der hat dann gesagt, könnt ihr mal alle rausgehen? Das nervt mich. Und alle sind rausgegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, kannst du jetzt besser fotografieren? Ich so, ja.
Oh, wie fein ist das denn aber?
Ja, ein feiner Mensch. Ja, so, also cool. War fein zu mir. Und dann haben wir das gemacht. Und die Fotos sind super geworden. Also ich habe danach viele neue Aufträge bekommen, dann lief es besser. Aber der erste Auftrag war echt schlimm.
Und du hast dir aber seitdem nie wieder gedacht, scheiße, das kriege ich nicht hin?
Nee.
Ja, krass.
Aber der erste war wirklich so, also ich habe gedacht, boah, ich sterbe, ey. Ich sterbe. Ich habe dieses Hotel betreten, ich habe gesagt, boah, ich will hier raus. Ne? Also es war wirklich richtig so, also bist du bescheuert? Also worauf hast du dich eigentlich eingelassen? Also schon wirklich pure Verzweiflung. Und
oh Gott.
Ja, war dann aber wirklich froh, dass ich das durchgestanden habe. Ich glaube, eine Rolle habe ich sogar noch falsch belichtet, war alles auch noch analog. Ne? Mhm. Die haben das dann im Labor aber noch hinbekommen. So war es dann.
Ist natürlich aber auch ein krasser erster Job. Also der ist natürlich schon fett.
Ja, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ne? Ich habe den fährst du zu irgendeinem Hans-Peter hin und fertig. Und dann war das natürlich gleich prominent. Kennst also, nee.
Was spielt Musik so für eine Rolle für dich?
Ja, ungefähr so viel so wie im Fahrstuhl.
Unwichtig.
Es läuft nebenbei.
Gibt's für dich was anderes, was das Äquivalent dazu ist?
Ja, ich bin ja krass.
Wo du dich so reinsteigern kannst
einfach. Ja, ich bin ja krass visuell. Mhm. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag nur mit Bildern. Meistens beschäftige ich mich mit meinem eigenen Kram. In 23 Jahren hat sich viel angesammelt.
Mhm. Gehst du durch die alten Sachen noch durch?
Ja, immer wieder mal. Mhm. Dann manchmal hole ich was raus, wo ich sage, Mensch, sag mal, das kennt jetzt doch gar kein Schwein. Mhm. Und wird auch ganz gut passen.
Wir machen mal noch ein Spielchen.
Bitte.
Wir machen das klassische This or That. Kennst du, oder? Also ich sag dir zwei Sachen und du entscheidest dich für eine Sache.
Ach so, du meinst einen Tee oder Kaffee?
Ja,
oder
genau.
Sowas. Okay, alles klar.
Begründest mir das aber auch ein bisschen. Meer oder Wüste?
Meer. Ja, ich bin ein Wassermensch. Also durch und durch.
Weitwinkel oder Zoom? Ich glaube, da habe ich jetzt schon eine Ahnung.
Weitwinkel. Zoom ist kacke.
Warum?
Das hast du faule Leute.
Den nächsten hast du mir vorhin schon beantwortet. Auto oder Zug, wissen wir, du hast kein Auto.
Ich habe kein Auto mehr, nee. Zug.
Gute Sache. Und jetzt die Wanderstiefel oder die Flipflops?
Oh. Also Wanderstiefel in Form von diesen komischen...
Ja, so alles, was halt hält, wenn du auf den Berg gehst. Falls du auf den Berg gehst. Der Mann kommt aus dem Norden.
Flipflops.
Okay. Ja, die passen am Meer auch besser dann.
Ja.
Ah, apropos Meer. Wir hatten vorhin Mali, aber auch Griechenland.
Ja.
Was hast du da gemacht?
Mich hat, also man hat ja alles von dieser Euro-Krise und Wirtschaftskrise sehr viel gehört. Und dann kamen ja auch sehr viele Flüchtlinge zum Beispiel auch über die Grenze von der Türkei zu Griechenland. Und mich hat interessiert, weil ja gleichzeitig auch sehr viel Urlaub dort stattfindet, also wie sieht das da aus? Ich war noch nie da. Mhm. Und ich hatte dann so die Möglichkeit, so ein Inselhopping zu betreiben vor der griechisch-türkischen Grenze. Und habe gesagt, okay, mache ich. Investiere ich das Geld und gucke mir das einfach mal an und fange an zu fotografieren. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich muss auch noch mal hin, also ich bin nicht fertig mit der Geschichte, ist interessant. Ich fand's krass kontrastreich. Also dieses ganze Zusammentreffen und du siehst das, ist echt extrem. Es gibt so ein Bild, wo Leute direkt an der Küste stehen, wo rechts davon irgendwelche Flüchtlinge ankommen und sie selber stehen da in ihrem... Sie sind zum Glück auch noch für das Bild jetzt, sage ich mal, sehr beleibt. Also so beleibt, dass du sagst, oh, krass. Und machen dann von sich ein Selfie. Also daneben ist dann sozusagen so ein Abtransport davon gewesen.
Ach, krass.
Und da dachte ich so, okay, krasses Bild. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Also veröffentliche ich das so? Also ich bin ja jemand, der auch immer Serien auf der Portfolioseite veröffentlicht und keine Einzelbilder. Ja. Mal gucken, wo ich damit hingehe. Mhm. Vielleicht, ich habe auch noch mal das, du brauchst natürlich nur mal so 3 Zentimeter deinen Kopf neigen und dann sind die Flüchtlinge weg und dann ist es auch immer noch ein groteskes Foto. Vielleicht nehme ich es auch so, ich weiß es noch nicht. Mhm. So, aber auch die Wirtschaftskrise, die da stattgefunden hat, du siehst das. Also es ist unheimlich viel kaputt, zerfallen, verlassen. Also wie gesagt, ganz krasser Kontrast. Und das halt direkt an der EU-Grenze, ne? Also es ist bei uns.
Ja, das vergessen einige.
Ja, also man ist hier ganz schön in so einer Wohlstandsbubble. Und zwei Flugstunden weiter sieht die Sache schon ganz anders aus.
Machst du nur Reportagereisen, Fotografiereisen oder reist du auch mal in den Urlaub?
Nee, ich reise nicht in Urlaub. Also ich bin Reisender. Urlauber bin ich nicht. Also Urlaub heißt für mich eher, den verlebe ich zu Hause.
Also Entspannung.
Weil unterwegs sein heißt für mich auch, ich will das dokumentieren.
Und wie ist das, wenn du mit Freunden, Freundinnen unterwegs bist? Das stelle ich mir relativ schwierig vor.
Na, Freundinnen müssen das ertragen oder sie müssen gehen. Das ist nicht verhandelbar bei mir.
Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht abstellen, selbst wenn du es wolltest.
Oder? Nee, ich würde es auch nicht wollen. Also ich sage das auch vorher schon und viele finden das
dann Disclaimer.
Ja, genau. Also. Genau. Musst du mit leben oder du musst es lassen.
Würdest du, wenn du jetzt, du hast ja vorhin erzählt, du hast in Mali auch wahnsinnig Sicherheit bekommen, Sicherheitsleute, Fahrer und so weiter. Wenn du in andere Gegenden kommst, jetzt Beispiel Südamerika oder so, wo man sagt, okay, Kriminalitätsraten sind ein bisschen anders als bei uns in München. Wie ist das für dich, wenn du mit deinem Fotoequipment durch die Straßen unterwegs bist? Du wirst ja nicht immer jetzt Securities und Geleitschutz haben. Fühlt sich unsicher?
Nee. Also ich habe ja so wenig und die meisten sagen ja immer so, oh ja, schöne Analogkamera. Und ich so, alles klar. Also in dem Moment, wo du gar nicht so, sage ich mal, deine fotografischen Cojones rausholst, was echt, das passiert oft.
Ja, ich denke mir manchmal halt, wenn du in ärmeren Gegenden bist oder so, dann werden da so diese Tele-Dinger rausgeholt, die dann einfach auch nach tausenden Euro aussehen. Das ist doof und gefährlich. Ich finde es auch irgendwie halt einfach nicht nett.
Ja, aber bei mir ist es ja eher, da kommt so ein verschlonster Normalo daher und hat da irgend so eine kleine Kamera. Nicht? Und umso kleiner, desto besser. Und es gibt ja auch viele, die kaufen die dann extra mit oben mit Silber und so. Und bei mir ist ja alles schwarz und notfalls auch noch abgeklebt. Also damit es alles schön unauffällig ist. Ich habe überhaupt nichts davon, dass man mich als Profi entdeckt. Ist auch so ein Männerding übrigens. Frauen machen das weniger. Aber ist so ein Männerfotografen-Ding, gerade auch von den Hobbyleuten, dass die auftauchen wie die Büffel. Ja? Hier bin ich. Und das ist mein Teleobjektiv. Und damit erschieße ich dich jetzt. Und du denkst dir so, okay, was wird denn das? Und abends, was weiß ich, im Hotel siehst du auch vielleicht mal ein oder zwei davon wieder und die sagen, bist du auch Fotograf? Und ich so, ja, ich sag, ich versuch's. Ne, also ich will da bloß raus.
Gar nicht drüber reden.
Ja, ja, weg damit. Und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass jeder Fotograf, der so drauf ist, kein guter Fotograf ist.
Jeder?
Ja. Ich glaube, dass jeder Fotograf, der ein guter Fotograf ist, eher über seine Bilder spricht, als über sein Equipment. Und das kannst du daran nämlich schon ablesen. Deswegen, es gibt zwar ganz viele Fotografen, aber ich glaube gar nicht, dass es so viele gute Fotografen gibt. Deswegen gibt es auch noch eine Menge Platz.
Gibt es irgendwelche Gegenden, die du noch so auf deiner Liste hast, wo du sagst, das muss jetzt wirklich bald passieren, da habe ich richtig Bock drauf?
Also ich habe ja alles auf dem Zettel stehen, ne? Überall, wo ich noch nicht war.
Das wird eng.
Und jetzt, ich weiß, und jetzt soll ich sagen, okay.
Ja, du kannst auch ein paar sagen gerne, aber ich würde gerne wissen, wo die Reise bald hingehen soll.
Also ich hätte schon nochmal richtig Lust auf Schnee, also so hoch in den Norden, wie es nur geht, weil das ja auch etwas ist, was jetzt gerade sich krass ändert. Und auch ein ganzer Lebensraum da so richtig für Menschen wegbricht. Das würde mich auch nochmal interessieren.
Grönland oder wo sind wir dann?
Ja, zum Beispiel Grönland, ja. Ja, ja. Also alles, was so Polarkreis ist, würde mich interessieren. Es gibt auch einen Fotografen, den ich sehr schätze, der hat das so zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Der Ragnar Axelsson. Das war zum Beispiel einer der Fotografen, die ich, als ich angefangen habe, sehr bewundert habe. Also ich habe immer gedacht, boah, krass, wie geht denn das? Wie kann der denn Menschen so fotografieren und in ihrer Umgebung? Fand ich toll. Aber ich bin nie in diese Richtung wirklich gegangen. Ne? Also man merkt das jetzt, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ich spreche immer eigentlich nur von meinen Projekten. Also ich finanziere das mit meinen Aufträgen, also die ich vorher gemacht habe. Also die Geschichten, die ich für die Werbung erzähle. Und ziehe dann mit dem Geld los und mache, was mir passt. Aber nicht, weil die Geo mich anruft und sagt, Mensch, Thorsten, du bist ja so ein toller Fotograf, wir wollen dich jetzt unbedingt dahin schicken. Was jetzt ja auch nicht mehr unbedingt in diesen Ausmaßen passiert. Mhm. Also ich will da nicht mehr drauf warten. Das ist mein eigener Antrieb, das zu tun. Mhm. Und ohne dem wird es nicht gehen.
Wohin noch?
Was ich mir schon oft auch überlegt habe, ist, ich würde gerne mal mit der Polarstern, also diesem Schiff, eine Forschungsreise begleiten. Und dann sicherlich auch, die lassen sich ja da gerade irgendwie im Packeis im Winter einfrieren und driften.
Sind, glaube ich, drin, oder?
Ja, genau. Ja. Mit der Eisdrift geht es dann einmal rum. Ne? Mhm. Wo ich das gesehen habe, irgendwie auf Dreisat lief da mal zu, mal eine kleine Reportage. Habe ich gedacht, boah, geil, will ich mitmachen, sofort. Und dann guckt mich meine Freundin an und sie so, und wir kommen dann immer dahin geflogen oder was? Und ich sage, ja, okay, was mache ich mit meinem Sohn? Geht irgendwie nicht. Also es wird schwierig. Mhm. Ich hoffe, dass ich so lange durchhalte und dass es dann so etwas noch gibt, wenn mein Sohn dann groß ist. Vielleicht mag er ja sogar mitkommen. Also fände ich natürlich auch nochmal eine coole Kiste. Jetzt, im Moment, sagt er, dass er Fotograf werden will.
Echt? Tatsächlich?
Ja, ja. Also er will S-Bahn-Fahrer werden und Fotograf. Er will uns dann erst mit der S-Bahn zum Flughafen fahren und dann geht's mit den Kameras weiter. Was daraus wird, wie gesagt, er ist noch keine 6, wir werden sehen. Er soll auch werden, was er will. Also das, ich finde es halt, klar ist das sehr charmant und finde ich auch schön und lustig, aber letztendlich soll er werden, was er will.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hat er eine Kamera jetzt?
Ja, hat er.
Und, was kommt da so raus?
Ich bin überrascht. Also ich hebe alles auf, auch seine Videos, die er selber dreht und wie er dann immer da reinspricht.
Er dreht Videos mit 5,5.
Ja, ja, das macht er auch schon. Er sagt, Papa, wo ist der Videoknopf? Ich sage, da. Und labert dann da rein. Und ich heb natürlich die Sachen auf und manchmal hat er das schon in der S-Bahn gemacht, wenn ich ihn halt abhole. Und die Leute lachen sich dann schon tot und irgendwann ist mir dann auch mal rausgerutscht. Da habe ich gesagt, das werde ich alles zusammenschneiden, wenn er 18 ist zum Geburtstag. Er wird mich hassen.
Oh ja, wahrscheinlich. Ich hatte so eine Ritsch-Ratsch-Kamera als Kind, die du so aufgezogen hast und wieder zusammengeschoben, damit der Film eins weitergeht.
Ja, die kenne ich auch. Die kenne ich.
Und noch. Auslöser.
Ja,
und,
ja. Die kenne ich noch. Also meine erste Kamera war mit 5. Mhm. Da haben mir meine Eltern zum Ruhigstellen so eine alte Analogkamera gegeben und 5 Dia-Filme. Und haben gesagt, hier, das teilst du dir bitte für den Urlaub ein. Und ich so, okay. Und das war eine Kodak Instamatic. Mhm. Gab nur 3 Einstellmöglichkeiten. Regen, bedeckt und Sonne.
Okay, das also, ist dann auch verständlich.
Und oben gab es noch zum, also wenn sie dann ganz gut drauf waren, gab es noch mal irgendwie eine Packung Würfelblitz, ne? Die hat man drauf gemacht. Immer wenn du dann weitergezogen hast im Film, ist auch der Würfel sich so weitergedreht. Ja, so fing es an.
Was sich da auch getan hat. Ne? Man muss ja auch sagen, also die Kameras jetzt, die spiegellosen Kameras, wie klein und wie leicht die sind mit einer Technik drin, ist ja schon auch komfortabel, ne?
Ja, also kommt mir sehr entgegen. Und anders wäre es schwieriger.
Also du wirst auch dabei bleiben, beim kleinen Equipment. Oder häuft sich dann doch wieder so langsam irgendwas an?
Nee, bei mir ist schon so, dass ich dann auch durchgreife. Also wenn es wieder so Anflüge kommen von, naja, die kannst du doch noch im Köcher lassen, dann so, die kommt jetzt raus. Wenn eine neue kommt, muss dafür eine gehen.
Mhm. Also es bleibt bei 2 Kameras und 3 Linsen?
Ja. Mehr habe ich nicht. Mhm.
Ist doch auch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Dankeschön.
Ich habe zu danken, dass du mich eingeladen hast.
Das war das Kreative Chaos für heute. Ich bin Anja Mörk. Kommt gerne vorbei auf meiner Podcast-Website www.daskreativechaos.de. Da könnt ihr Fragen stellen, die wir dann hier klären oder auch Gäste vorschlagen, die ihr gerne hier hören würdet. Auf Instagram und Twitter findet ihr mich auch unter Anja Mörk. Wäre großartig, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören auf Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.